Nun, unsere Welt macht sich sehr viele Gedanken darüber, wie die Dinge des Ursprungs waren. Wir hören und lesen ständig irgendwas darüber. Fast jede Tageszeitung und jede führende Ausgabe der Zeitschriften in unserem Land diskutiert die Frage des Ursprungs. Wie die Dinge entstanden, wie sie sind, entweder in Bezug auf das physische Universum oder das geistliche Universum. In Bezug auf die menschliche Soziologie oder die menschliche Anatomie. Um die Wahrheit über den Ursprung aller Dinge zu erfahren, müssen wir zur Bibel kehren. Gott hat uns in 1. Mose die Geschichte des Ursprungs aller Dinge gegeben. 1. Mose 1 und 2 beschreibt den Ursprung des physischen Universums, so wie wir es kennen, und 1. Mose 3 ist der Ursprung des Bösen. Bitte euch, schlagt eure Bibel in 1. Mose 3 auf. Nach 6 Tagen der Schöpfung ruhte Gott sich aus und laut Kapitel 1, 31 war alles, was er geschaffen hatte, sehr gut. Er hatte ein perfektes Universum geschaffen, aber Leute, wir leben heute in einem Universum, das alles andere als perfekt ist. Und dafür gibt es einen Grund. Wenn ihr zu Kapitel 3 kommt, spielt sich hier etwas Dramatisches ab. Und das ist der Grund dafür, warum die Welt so ist, wie sie ist. Lasst uns das zusammen lesen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beide die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Soweit die Schrift. Und die wahre Diagnose des Zustandes der Menschen lässt sich auf dieses Ereignis zurückführen. Gott, der Schöpfer des Universums, ihr Lieben, ist gut. Er ist vollkommen gut. Und seine ursprüngliche Schöpfung war vollkommen gut und nur gut. Die Güte seiner Schöpfung war eine Reflexion der Güte seines Wesens. Und hier sind ein paar Gedanken, die zum Teil vielleicht ein bisschen philosophisch sind, aber bitte folgt ihnen mal. Gott ist nicht der Autor des Bösen. Wenn Gott Böses geschaffen hätte, wäre Gott sowohl gut als auch böse. Und wenn Gott sowohl gut als auch böse wäre, gäbe es keine Hoffnung auf den ultimativen Sieg des Guten. Ja, wenn das so wäre. Wenn Gott selbst böse wäre, könnte er demzufolge nicht über das Böse triumphieren, sodass das Gute auch nicht triumphieren könnte. Wenn Gott die Quelle des Bösen wäre, sehr logisch, wenn er die Quelle des Bösen wäre, müsste er selbst böse sein. Und wenn er selbst böse wäre, könnte es keine Grundlage für unser Heil geben. Denn Gott könnte uns nicht von dem Bösen erretten, wenn das Böse Bestandteil seines eigenen Wesens wäre. Die biblische Offenbarung der ursprünglichen Güte der Schöpfung schützt also die Güte Gottes. Sie macht etwas anderes außerhalb von Gott zur Quelle des Bösen. Nur wenn die Quelle des Bösen außerhalb von Gott liegt, Kann Gott das Böse besiegen und Sünder zum Bösen erretten? Und nur als eine Anmerkung hier, Evolution ist abhängig von Verfall und Tod. Alles Auswirkungen und Reflexion des Bösen. Wenn Gott also irgendeine Art von Evolution eingesetzt hätte, was wir natürlich nicht glauben, um etwas zu schaffen, dann hat Gott das Böse hervorgebracht. Dann hat er Verfall und Tod geschaffen. Und wenn Gott irgendeine Art von Evolution benutzte, dann war seine Schöpfung nicht vollkommen und sie war nicht vollkommen gut. Dann war sie nicht perfekt, als er sie schuf und ist so, wie sie jetzt ist, wegen des Verfalls und Todes, die Gott bei seiner Schöpfung eingesetzt haben muss und die Beweise des Bösen sind. Dann muss Gott selbst böse sein. Aber unser Gott ist nicht böse. Er ist vollkommen gut und nur gut. Die Frage, die wir uns stellen, lautet, woher kommt das Böse? Und die Antwort darauf lautet, dass wir unsere Kenntnisse nur aus der Bibel beziehen können. Leute, es ist vollkommen nutzlos, darüber hinaus zu spekulieren. Wir müssen zur Bibel gehen. Niemand würde bestreiten, dass es Böses auf der Welt gibt. Jeder gibt es eigentlich zu. Aber nicht jeder dagegen stimmt zu, dass wir vollkommen verdorben sind und die Erbsünde in uns steckt. Nicht jeder gibt zu, dass wir böse und bis ins Innerste verachtungswürdig sind. Aber jeder gibt zu, dass es mehr oder minder ein großes Ausmaß an Bösen auf dieser Welt gibt. Und das Problem des Bösen auf der Welt hat wirklich die schlauesten Köpfe der Geschichte beschäftigt, selbst das Genie Albert Einstein. Er war nicht nur einer der größten Wissenschaftler, sondern vielleicht auch das größte Genie überhaupt, schlechthin, das es in der Moderne gegeben hat. Für Albert Einstein bestand die schwierigste intellektuelle Barriere zum christlichen Glauben nicht in der Frage der Schöpfung der Welt durch Gott. Das war nicht die größte Frage, die er hatte. Aus dem einfachen Grund, dass die Frage von Ursache und Wirkung für Einstein nicht schwer zu verstehen war. Er sah das Universum an und er sah eine Wirkung, dass es eine Wirkung war, die eine Ursache haben musste. Er sah, dass das Universum einem Design folgt und einem Designer haben musste. Er sah, dass es geregelt war und von einem ordentlichen Verstand hervorgebracht worden sein musste. Und deshalb schlussfolgerte Einstein, dass ein Verstand, ein großer Verstand hinter dem Universum stecken musste. Er lehnte den Gedanken ab, dass Materie einfach so ziellos durch das All flog, bis sich dann irgendwann willkürlich daraus das Universum formte, das jetzt existiert. Wie er sagte, Zitat, das Universum offenbart eine Intelligenz von solcher Überlegenheit, dass jede menschliche Intelligenz in den Schatten stellt. Zitat Ende. Nein, Einstein kam nicht über Gott als Schöpfer zum Ende seiner Weisheit. Was Einstein schachmatt setzte, war etwas sehr viel Schwierigeres als die Lehre der Schöpfung. Wisst ihr, was es war? Es war die Lehre über das Problem des Bösen und des Leidens. Es war das Problem des Bösen und des Leidens. Er wusste, dass es einen Designer geben musste und er zermarterte sich den Kopf über den Charakter dieses Designers. Wie konnte Gott gut sein und dennoch zulassen, dass den Menschen all diese schrecklichen Dinge zustießen? Einstein konnte das Problem des Bösen und des Leidens nicht mit einem guten Gott in Einklang bringen. Und so wandte er sich komplett von dem Gott der Bibel ab, dem Gott, an dem zu glauben er im Judaismus aufgezogen worden war. Und worüber Einstein wirklich stolperte, war die Tatsache, dass er ein Determinist war. Das bedeutet, er betrachtete Menschen als komplizierte Maschinen. Er betrachtete sie als etwas, das einfach tat, wozu es durch natürliche und unwiderstehliche Kräfte getrieben wurde. Einstein schlussfolgerte sogar, dass Menschen wie Aufziehspielzeuge waren. Man zog sie einfach auf und sie tun das, wozu sie hergestellt wurden. Nun, wenn das so ist, schlussfolgerte er, dann kann es so etwas wie Moral überhaupt nicht geben. Dann kann es kein Falsch und dann kann es kein Richtig geben. Dann kann es keine Sünde geben und dann kann es keine Schuld geben. Und wenn die Handlungen eines Menschen vorherbestimmt sind, wenn er einfach ein Aufziehspielzeug ist, der von einem kosmischen Verstand, von irgendeinem großen, von einer großen Intelligenz aufgezogen wird, das zu tun, was ihm vorbestimmt wurde, dann kann er vor Gott nicht für seine Handlung verantwortlich sein. Dann ist er, so sagt Einstein, ebenso wenig für seine Handlung verantwortlich, wie für einen Stein verantwortlich ist, wo er landet, nachdem ihn jemand geschmissen hat. Ja, haben wir das verstanden? Er sagt, wir sind genauso wenig verantwortlich wie ein Stein, der von irgendjemandem geschmissen worden ist. Wo der landet, das ist nicht seine Verantwortung. Wer ist verantwortlich? Nun, Gott selbst muss verantwortlich sein, schlussfolgerte Einstein. Aber wenn Gott verantwortlich ist, kann er kein guter Gott sein. Denn ansonsten ist er verantwortlich für Böses. Und wenn Gott verantwortlich ist, der Gott des Judaismus oder der Gott des Christentums, dann veranlasst er uns, schlechte Dinge ebenso zu tun wie gute Dinge. Wenn Gott so war, sagte Einstein, dann würde er ständig über sich selbst als böse richten. Nun, das konnte Einstein absolut nicht akzeptieren. Er konnte nicht akzeptieren, dass Gott sowohl gut als auch böse sein konnte. Und so entschied er sich einfach, dass es überhaupt keinen persönlichen Gott gibt. Und er lehnte den Gott des Judaismus und den Gott des Christentums, den Gott der Bibel ab und schlussfolgerte, dass Gott als unpersönlicher und irgendein kosmischer Verstand existierte. Einfach eine rationale Macht, die irgendwo herumschwirrt, die der Welt ihre rationale Struktur gibt. Man könnte sagen, dass er an den Gott von Spinoza glaubte. Nun, Einsteins Annahme, dass Menschen einfach Roboter waren, beruhte auf seiner Annahme, dass ein unpersönlicher, ein rationaler Verstand jene Roboter schuf. Aber er konnte kein persönlicher Gott mit einem persönlichen Wesen sein. Lieben, Einstein hatte Unrecht. Er hat es nie begriffen. Er kam nicht einmal zu dem Punkt, wo er Gott vollkommen als die Schöpfungsmacht begriff. Und deshalb war er nie zufrieden und starb, ohne je die wahre Macht des Universums identifiziert zu haben. Einstein hatte Unrecht in Bezug auf Gott. Gott ist ein persönlicher Gott. Und Gott ist nicht verantwortlich für das Böse. Und das Problem Einsteins war, dass er nicht an seine Schriften glaubte, die Schriften des Judaismus. Wenn es um den Ursprung des Bösen geht, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Und hier sind ein paar die landläufigen Meinungen. Erstens könnt ihr Einsteins Option wählen, dass es irgendwie so eine kosmische Macht gibt, die wir nicht kennen können, die unpersönlich ist, eine Art rationale Macht irgendwo da draußen, ja, keine persönliche Beziehung, keine Persönlichkeit, ohne Beziehung, unfähig, eine Beziehung zu uns herzustellen, sondern einfach eine ewige kosmische Macht, eine rationale Macht, die alles in unserem Universum ins Leben rief. Diesen Standpunkt könnt ihr beziehen, dann ist Gott nicht persönlich. Er kann niemanden kennen oder gekannt werden. Zweitens könnt ihr den Standpunkt beziehen, dass Gott nicht einmal existiert. Und das ist die Meinung des intellektuellen Atheisten, der sagt, es gebe keine Kraft, keine Macht, keinen rationalen Verstand, sondern absolut nichts dort draußen. Und dass die Realität sich selbst schuf. Und da es keinen Gott gibt, gibt es in der Realität weder Böses noch Gut. Das sind alles nur nebensächliche Unterscheidungen, die die Menschen erfinden, aber es gibt kein wahres Gut oder Böse. Drittens, ihr könntet sagen, dass es Leiden und Böses und den Tod nicht wirklich gibt, dass es alles nur irgendwo eine Illusion ist. Gott ist gut und deshalb ist alles gut. Wir denken nur, es sei gut. Das heißt, das Böse ist eine Illusion, Leiden ist eine Illusion, der Tod ist eine Illusion. Leute, ihr fragt, wer in aller Welt glaubt das? Die Anhänger der christlichen Wissenschaft glauben das. Leute, christliche Wissenschaft ist weder christlich noch wissenschaftlich. Keines von beiden. Sie sind einfach verkehrt. Es ist ein irreführender Name, diese christliche Wissenschaft. Übrigens, die Hindus sagen auch, das gesamte Universum sei eine Illusion. Oder ihr könnt euch irgendeinen esoterischen, mystischen Standpunkt zur Realität des Bösen beziehen und mit diesen Leuten dann übereinstimmen. Und wir kennen solche Leute. Viertens, könntet ihr sagen, dass Gott weit über Gut und Böse steht. Gott ist transzendent und lässt sich durch kein menschliches Konzept definieren. Und das kommt der Perspektive Einsteins sehr nahe, dass Gott sich nicht einmal oberflächlich mit diesen Sachen hier unten befasst. Er steht weit darüber. Er ist der transzendente, weit entfernte Gott. Vielleicht der Gott der Deisten. Er ist der Gott, der alles wie ein Spielzeug aufzieht und dann sich selbst überlässt. Oder fünftens könntet ihr einen Standpunkt beziehen, und dieser Standpunkt gewinnt leider sehr an Beliebtheit, selbst in evangelikalen Lagern. Es ist eine relativ neue Theologie, die sich entwickelt hat, und es ist schwer, sich vorzustellen, dass man das im Rahmen des Christentums tut. Man nennt sie die Prozesstheologie. Das ist der Gedanke, dass Gott noch in einem Prozess steckt und durchläuft, dass Gott versucht, dorthin zu gelangen, wo er hin will, ebenso wie wir es versuchen, zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Dass schlechte Dinge geschehen, weil Gott sie nicht stoppen kann. Ja, Gott ist einfach nicht in der Lage dazu, er ist noch nicht dahin gekommen. Und das ist ein gewisser Rabbiner Kushner, schreibt in seinem Buch genau diese Ansicht, in seinem Buch, wenn guten Menschen Böses widerfährt. Ich habe diesen Mann mehrmals im Fernsehen gesehen, diesen Rabbiner Kushner. Der Gott von Rabbiner Kushner ist ein Gott, der nicht dort angekommen war, wo er wirklich sein wollte. Wie zum Beispiel ein vollkommener, guter und souveräner Gott zu sein und absolute Kontrolle über alles zu haben. Aber er selbst war noch nicht da angekommen. Er ist immer noch in diesem Prozess und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Und dieses Denken hat sich in evangelikalen Lagern eingeschlichen. Und wir finden ähnliches Gedankengut auch im Open Theism. Und inzwischen gibt es evangelikale Gelehrte, die diese Meinung über Gott vertreten, dass Gott nicht Bescheid weiß. Dass Gott einfach keine Kenntnis von Dingen hat, die in der Zukunft geschehen. Ihr glaubt entweder, dass Gott nicht Gott ist, dass er dort draußen irgendwie nur eine kosmische Macht ist. Ihr glaubt, dass Gott überhaupt nicht existiert und alles einfach niemand mal nichts alles ist. Oder ihr glaubt, dass Leiden, Sünde und Tod nicht wirklich existieren, nur eine Illusion sind. Oder ihr glaubt, dass Gott über all dem steht, dass er nicht davon betroffen ist und damit schützt ihr ihn vor der Verantwortung für das Böse. Oder ihr glaubt, dass Gott einfach noch nicht fertig ist. Ja, unser Gott ist halt im Prozess und dass seine Absichten noch nicht so richtig durchgesetzt werden können. Er ist nicht souverän. Nun ein weiterer Standpunkt, das wäre der sechste, den wir hier noch mit einstreuen können, ist einfach, dass Gott das Böse gemacht hat. Es gibt Leute, die sagen, Gott hat das Böse gemacht. Ja, Gott wollte einige gute Dinge bezwecken und musste dafür das Böse tun. Deshalb schuf er das Böse zu guten Zwecken. Leute, nichts von diesen Auffassungen ist die Wahrheit. Absolut nichts. Deshalb bitte entscheidet euch für keine dieser Varianten. Trotzdem, was Einstein dachte, ist Gott persönlich und relational und gut. Gott existiert ebenso wie die Sünde und das Leiden und der Tod. Und nur ein Narr sieht darin eine Illusion. Gott steht in seiner Transzendenz nicht über Gut und Böse. Er steht nicht so weit über den Dingen, dass er sich nicht des Guten und des Bösen bewusst ist und sich mit beiden befasst. Und Gott hat keine eingeschränkte Macht, so dass er nicht tun kann, was er will und Mühe hätte, wie der Rest von uns, ja, irgendwo hinzukommen, wo er noch nicht angekommen ist. Und schließlich hat Gott nicht das Böse geschaffen. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Nun pass mal gut auf. Gott ist nicht verantwortlich für das Böse. Seine Geschöpfe sind es. Gott nicht. Gott ist nicht verantwortlich für das Böse. Seine Geschöpfe sind es. Alles, was Gott schuf, war sehr gut. Alles. Und das wird in der ganzen Schrift bestätigt. In Habakuk Kapitel 1, Vers 13 lesen wir, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. In 1. Korinther 14, 33 lesen wir, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, beziehungsweise der Autor von Unordnung. Gott ist nicht ihr Urheber und Unordnung ist ein Produkt der Sünde. 1. Johannes 1, 5 lesen wir, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Jakobus 1, 13 heißt es, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. In 1. Johannes 2, 16 steht, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, ist nicht von dem Vater. Psalm 5, Vers 5 heißt es, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Nun, um das positiv auszudrücken, in Jesaja Kapitel 6 lesen wir, Gott ist was? Heilig, heilig, heilig. Und man bekommt auch einen sehr guten Eindruck, wenn wir in die Fleischwerdung des lebendigen Gott gesehen haben, in das Leben unseres Herrn Jesus Christus auf Erden. Er war heilig, er war harmlos, er war rein, er war abgesondert von Sündern. Gott ist nicht böse und er tut nichts Böses. Er kann nicht zu etwas Bösem verführt werden und er führt auch niemanden in Versuchung, etwas Böses zu tun. Gott ist nicht verantwortlich für das Böse. Die Quelle des Bösen, die Quelle der Sünde liegt außerhalb von Gott. Als Gott die Engel und die Menschen schuf, gab er ihnen Intelligenz, er gab ihnen Verstand und er gab ihnen Entscheidungsfähigkeit. Und ich habe das in dieser Reihenfolge mit einem bestimmten Grund in diese Reihenfolge gesetzt. Intelligenz gab ihnen die Fähigkeit, Dinge zu verstehen. Verstand gab ihnen die Fähigkeit, dieses Verständnis zu verarbeiten im Hinblick auf ihr Verhalten. Und die Entscheidungsfreiheit, die er ihnen gegeben hat, gab ihnen die Möglichkeit, über dieses Verhalten zu entscheiden. Intelligenz, Verstand und Entscheidungsfreiheit. Und das Fazit ist, mit dem, was sie wussten und mit den Fähigkeiten, die sie hatten, um diese Information zu verarbeiten, würden sie eine Entscheidung fällen müssen. Und ob sie nun Engel oder Menschen waren, hatten sie die Wahl, Gott entweder gehorsam oder ungehorsam zu sein. Hört mal gut zu. Gott ungehorsam zu sein bedeutete, etwas Böses zu beginnen. Die Böse ist nicht die Anwesenheit von etwas. Es ist die Abwesenheit von Gerechtigkeit. Ihr könnt das Böse nicht schaffen, denn es existiert nicht als ein geschaffenes Gebilde. Es ist keine geschaffene Größe. Es existiert nicht als eine geschaffene Realität. Das Böse ist negativ und das Böse ist die Abwesenheit von Perfektion. Es ist die Abwesenheit von Heiligkeit, es ist die Abwesenheit von Gerechtigkeit. Und das Böse wurde erst zur Realität, als die Geschöpfe sich entschieden, ungehorsam zu sein. Und das Böse wurde also erstmals durch den Fall der Engel hervorgerufen und dann als nächstes durch den Fall von Adam und Eva. Nochmals, ihr müsst es euch in etwa so vorstellen, Das Böse ist nicht etwas Geschaffenes. Gott hat nicht gesagt, es werde böse. Nein, es ist nichts Geschaffenes. Das Böse ist keine Substanz. Das Böse ist kein Gebilde. Das Böse ist kein Wesen. Das Böse ist keine Kraft. Das Böse ist kein schwebender Geist. Es ist vielmehr ein Mangel an moralischer Perfektion. Und Gott schuf absolute Perfektion. Wo immer es einen Mangel daran gibt, gibt es Sünde. Und die kann es im Wesen Gottes oder von irgendetwas, das Gott schafft, nicht geben. Das Böse entsteht, wenn Gottes Geschöpfe nicht den Maßstab moralischer Perfektion erreichen. Nun, lass mich das mal noch einen kleinen Schritt weiterführen. Gott schuf nicht das Böse. Er war nicht der Urheber des Bösen. Er hat das Böse nicht gemacht. Aber hört mir sehr aufmerksam zu. Das ist sehr wichtig. Gott hat beschlossen, das Böse als Teil seines ewigen Planes zu nutzen. Okay? Habt ihr den Unterschied verstanden? Gott hat beschlossen, in seinem ewigen Ratschluss die Sünde zu benutzen. Aber er wird keine Schuld daran tragen. Er hat es nicht ins Leben gerufen, denn das wäre unmöglich, weil Gott, wie ist, vollkommen gut und nur gut. Deshalb ist alles, was von ihm kommt, auch vollkommen gut und nur gut. Gott kann also nur Gutes hervorbringen. Und das Böse ist die Abwesenheit jenes Guten, welche eine Entscheidung ist, die aufgrund von Argumenten getroffen wurde, die auf Informationen beruhen, die Gott seinen Geschöpfen offenbarte. Aber Gott war vom Bösen überhaupt nicht überrascht. Gott beschloss sogar, dass das Böse Teil seines Planes sein würde. Er ist nicht der Schöpfer des Bösen. Er ist nicht die Ursache des Bösen. Er hat das Böse im kosmischen Sinne nicht ins Leben gerufen und er hat es im persönlichen Sinne nicht ins Leben gerufen. Noch wird er das tun. Er ist nicht die Ursache der Sünde. Er ist nicht die Ursache der Sünde an sich oder die Ursache der Sünde im Leben der Menschen. Aber er nutzt sie für seine Zwecke. Und deshalb lesen wir, ich schreibe euch vielleicht mal diese Stelle auf, das kommt immer wieder vor, Jesaja 45, Vers 7. Da heißt es, Gott schafft Unheil. Und ein paar ältere Übersetzungen, die King James Version im Englischen heißt, Gott schafft Böses. Und das ist eine schlechte Übersetzung. Das ist wirklich eine schlechte Übersetzung, denn Gott schafft nicht Böses. Wenn wir den Kontext von Jesaja 45, Vers 7 uns anschauen, dann wird deutlich, dass es hier um Gericht geht. Gott schafft nicht Böses, sondern er richtet über das Böse und schafft dadurch Unheil, durch welches das Böse gerichtet wird. Das ist ein großer Unterschied. Die Schrift, die von Gott geschrieben wurde, ordnet die Schuld und Verantwortung für alle Sünden immer den Geschöpfen zu, niemals Gott. Niemals! Leute, das ist alles. Im Prinzip alles, was wir sagen und alles, was wir wissen können. Wir sind im Prinzip jetzt so tief gegangen wie nur möglich. Weiter geht es nicht. Das ist alles, was wir wissen. Darüber hinaus müssen wir uns einfach an unseren Glauben halten. Weiter können wir nicht gehen. Nun, wir wissen einige Dinge. Wir wissen, dass Gott heilig ist, stimmt's? Wir wissen, dass er zu heilig ist, um das Böse anzusehen. Er kann Böses nicht dulden und wir wissen, dass er keinen Menschen versucht und dass er auch nicht von irgendeinem Menschen versucht wird. All diese Dinge, die haben wir gerade uns angeschaut und wissen wir schon. Nichts Böses wohnt bei ihm. Er ist nur Licht und keine Finsternis. Auch das wissen wir und glauben das. Gott schafft keine Unordnung. Er ist nicht die Quelle der Sünde. Auch das wissen wir und glauben wir. Sünde entsteht, wenn der Maßstab der moralischen Perfektion nicht erfüllt wird. Und das ist eine Handlung, die auf dem Intellekt beruht, auf dem Verstand. Es ist eine Einrichtung, die von Gott seinen Geschöpfen getroffen wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Gott die Sünde überhaupt zulassen würde. Aber auch darüber können wir eigentlich nur spekulieren. Es gibt keine wirkliche spezifischen Aussagen dazu, aber ich denke, man kann eine einigermaßen vertretbare Spekulation anstellen, über die ich nicht hinausgehen kann, auch keinen Sinn darin sehe, das zu tun. Aber wozu hat die Entstehung der Sünde in der Welt geführt? Hier ist, glaube ich, eine vernünftige Spekulation als Antwort. Ich würde sagen, sie hat zu drei Dingen geführt. Ich glaube, das sind die drei Gründe, warum wir das Böse in Gottes ewigen Ratschluss finden. Drei Gründe. Erstens hat es zur Errettung der Sünder geführt. Gott musste die Sünde zulassen und in seinem ewigen Ratschluss erlassen. Auch wenn er nie dessen Urheber war, musste er sie zulassen, damit er die Sünder retten könnte. Nun, warum wollte Gott die Sünder retten? Um Eigenschaften unter Beweis zu stellen, die andernfalls niemals sonst deutlich geworden wären. Wie soll Gott Güte demonstrieren, wenn es keine Sünder gibt? Nicht möglich. Wie soll Gott Barmherzigkeit demonstrieren, wenn es keine Sünder gibt? Güte und Barmherzigkeit sind aber Bestandteile von Gottes Wesen. Und die musste er demonstrieren. Das ist sein ewiges Wesen. Er ist der ewige, barmherzige Gott. Er wollte auch seine Liebe demonstrieren und eine Liebe, die so weitreichend ist, dass sie sogar die Feinde erreicht. Wie soll er Liebe demonstrieren, wenn er keine Feinde hat? Gott lässt also das Böse zu, damit er Güte und Barmherzigkeit und Vergebung und Errettung demonstrieren kann. Und zweitens lässt er das Böse zu, damit er seinen Zorn, sein Gericht demonstrieren kann. Auch das gehört zu seinem Wesen. Wie würde Gott je einen Teil seines wahren, ewigen Wesens offenbaren, wenn es keine Gelegenheit gäbe, Sünder zu richten? Und so können wir nur auf die Heilsgeschichte blicken und die Errettung der Sünder sowie die Verurteilung der Sünder sehen. Und das ist, was sich abspielt. Und letztendlich erkennt ihr einen Ort, der für die Verdammten vorbereitet ist und einen, der für die Erretteten vorbereitet ist. Und ihr müsst schlussfolgern, dass Gottes ewiger Zweck darin bestand, manche zu retten und andere zu richten, damit er sowohl seine Güte als auch seinen Zorn unter Beweis stellen kann. Und drittens glaube ich, dass Gott die Sünde zuließ, damit er sie für immer zerstören kann. Solange seine Geschöpfe ein gewisses Maß an Freiheit haben, solange seine Geschöpfe über Intelligenz verfügen, wenn sie also Dinge erkennen und argumentieren können, wenn sie diese Kenntnis im Hinblick auf ihr Verhalten verarbeiten können und wenn sie Entscheidungsfreiheit haben, also wählen können, was sie tun, solange diese Fähigkeit haben, besteht die Möglichkeit, dass sie dem Maßstab nicht gerecht werden, dass sie die falsche Entscheidung treffen. Nun, wie ihr wisst, das ließ nicht lange auf sich warten. Wir wissen wirklich nicht, wie lange es dauert, bevor Luzifer die falsche Entscheidung vor Gott traf. Wir wissen nicht, wie lange Adam und Eva im Garten Eden waren und das wunderbare Paradies ohne den Fluch genießen konnten. Eins ist klar, die Welt war verflucht, als sie ihre Kinder bekam. Es gibt also eine Entscheidungsfähigkeit und das Potenzial einer falschen Entscheidung, und den Geschöpfen wird ein gewisses Maß an Freiheit gewährt, anhand dessen sie sich entscheiden können, Gott zu ehren oder ihn zu entehren. Solange diese Wahl besteht, gibt es die potenzielle Realität des Bösen, wenn die falsche Entscheidung getroffen wird. Und ich glaube, wenn einmal diese falsche Wahl getroffen wurde, wird Gott aktiv. Und dann kann er erstens seine Güte unter Beweis stellen, zweitens kann er im Gericht seinen Zorn offenbaren und drittens kann er schließlich das Böse zerstören. Es ist fast so, als ob Gott wollte, dass das Böse an die Oberfläche kommt, damit er es ausmerzen kann. Und das, ihr Lieben, wird geschehen, wenn die gesamte Heilsgeschichte abgeschlossen ist, wenn alle Erretteten errettet wurden und die Verlorenen in den Feuersee geworfen wurden. Und was bedeutet das? Kein Tod mehr. Keine Hölle mehr. Kein Gericht mehr. Warum? Weil es keine Sünde mehr geben wird. Ich will nicht sagen, dass die Hölle nicht weiter existiert. Es gibt eine ewige Hölle, aber für uns wird die Sünde ausgemerzt werden. Wenn ihr in den Himmel kommt, gibt es dort nichts, das an eine sündhafte Welt erinnert. Kein Kummer mehr, kein Trauer mehr, keine Sünde mehr, kein Sterben mehr, kein Tod mehr. Deshalb denke ich, dass Gott das Böse in seinem Plan aus diesen drei Gründen erlassen hat, ohne es jedoch selbst geschaffen zu haben. Um Sünder zu retten, um Sünder zu richten und um das Böse ein für alle Mal auszumerzen. Und hier ist eine zusammenfassende Erklärung. Es gibt keine externe Ursache der Sünde außerhalb des Geschöpfs. Keine Ursache der Sünde außerhalb des Geschöpfs. Es gibt keine Macht, die da draußen irgendwo herumschwebt und von Gott geschaffen wurde. Sünde ist vielmehr die Abwesenheit von Perfektion. Es gibt keine deterministische Ursache und Wirkung, also einen gewissen Fatalismus. Es ist einfach eine Frage der Wahl. Im Rahmen seines Ratschlusses ließ Gott diese Entscheidungsfreiheit zu. Er wusste, dass die Entscheidungen so getroffen werden würden, wie sie getroffen wurden. Er sah das für seinen ewigen Ratschluss vor, um sowohl seine Güte als auch seinen ewigen Zorn zu demonstrieren und der Sünde ein für alle Mal ein Ende zu machen. Aber passt gut auf. Derjenige, der das Böse wählte, war immer die Quelle des Bösen, niemals Gott. Im Fall von Luzifer war er anfänglich die Quelle des Bösen im Reich der Engel. Und wie wir sehen werden, brachte er ein Drittel der Engel dazu, sich ihm anzuschließen. Und da Engel sich nicht fortpflanzen, sündigte Luzifer nicht und vererbte diese Sünde, weil Engel nicht heiraten und sich nicht heiraten lassen, wie Jesus sagte. Sie pflanzen sich nicht fort. Sie wurden also alle gleichzeitig geschaffen. Als Satan eine schlechte Wahl traf, schaffte er es, ein Drittel der restlichen Engel zu verführen. Und es gibt jetzt 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 davon. Eine große Menge. Aber es gibt doppelt so viel heilige Engel wie Dämonen, da ein Drittel fiel und zwei Drittel eben nicht. Aber sie fielen durch ihre eigene Entscheidung. Und man kann diese Entscheidung sehen, wenn man in die Propheten geht, aber da haben wir leider keine Zeit dafür. Aber da kann man das erkennen. Dasselbe geschah mit Adam und Eva. Es hatte lediglich andere Auswirkungen. Bei den Engeln beging jeder seine eigene Sünde und niemand vererbte seine Sünde weiter. Im Fall von Adam und Eva fiel die ganze Menschheit mit ihnen. Ja, als Adam und Eva die falsche Wahl trafen, weil wir gewissermaßen alle in ihren Lenden waren und alle ihnen entstammen und von ihnen abstammen. Deshalb liegt die Quelle des Bösen außerhalb von Gott. Die Quelle des Bösen ist das Geschöpf. Einmal Luzifer und dann Adam und Eva. Nun, lass uns jetzt zu 1. Mose 3 wenden. Wir werden zumindest die ersten drei Verse abdecken können. Die ersten drei Worte, sollte ich sagen, nicht die drei Verse. Da heißt es, aber die Schlange. Und da wollen wir schon anhalten. Wir können nicht einfach Schlange lesen und einfach so weitermachen. Das geht nicht. Also, ihr befindet euch im Garten Eden und alles ist gut. Es gibt dort alle möglichen Geschöpfe, die von Gott geschaffen wurden. Und es gibt die verschiedenartigsten Tiere. Es gibt Vögel und Vieh. Es gibt kriechende Tiere, also Tiere, die in der Bodennähe herumlaufen. Das bedeutet nicht, dass sie gleiten. Es bedeutet lediglich, dass sie sehr nah am Boden waren. Es können Tiere mit kurzen Beinen sein oder es könnten Insekten sein und so weiter. Es gibt Tiere, die größer sind und jene, die sich im Himmel befinden. Was sind das? Die Vögel, ganz richtige Schlussfolgerung. Und dann gibt es die, die im Wasser sind. Und Gott hat all diese Kreaturen geschaffen. Nun, hier begegnet uns aber eine Schlange, Nachash auf Hebräisch, und das Wort beschreibt ein Reptil. Wir wissen nicht, wie dieses Reptil war, aber die meisten Menschen gehen davon aus, dass es sich um eine kriechende beziehungsweise eine schlängelnde Schlange handelte. Und man sieht Bilder einer Schlange, die um einen Baum gewickelt ist oder von einem Ast herunterhängt, ja, was auch immer, die heraufgleitet und quasi aufgestellt ist wie eine Kobra. Aber wir wissen wirklich nicht, ob das stimmt. Später in Kapitel 3, Vers 14 werdet ihr sehen, dass Teil des Fluches über die Schlange darin besteht, dass sie auf dem Bauch kriechen und Staub essen soll. Wenn das also der Fluch ist, können wir annehmen, dass die Schlange zu dem Zeitpunkt, als sie erstmals im Garten Eden erschien, nicht auf dem Bauch kriecht. Auch kein Sand ist. Leute, das war Bestandteil des Fluches. In gewissem Maße scheint es sich also um ein aufrechtes Tier zu handeln. Und das Wort Nachash im Hebräischen bezieht sich auf das Verb zischen, was mit dem Geräusch in Verbindung gebracht wird, das ein Reptil macht. Es gibt noch ein weiteres Wort aus dem Alten Testament, das für Reptilien erwähnt wird, und das ist Tanin. Und die beiden werden synonym verwendet. In 2. Mose 7, wo Mose mit den Zauberern am Hof von Pharao, ihr erinnert euch vielleicht daran, als er dort mit ihnen interagiert, werfen diese ihre Stäbe nieder und diese werden zu Tanin. Der Stab von Moses wird in Vers 15 als Nachash bezeichnet. Und aus diesem Text können wir also schlussfolgern, dass sie synonym verwendet werden, obwohl Tanin das Wort ist, das auch mit Drachen und Seemonster in der Bibel übersetzt wird. Nachash ist eine Art von Reptil, irgendein Reptil wie Tanin. Es könnte eine Schlange sein. Wir wissen natürlich nicht, welche Gestalt Reptilien nach dem Fluch und nach der Flut hatten. Wir wissen nicht, welche Reptilien in die Arche gingen und da auch wieder rauskamen. Und welche Reptilien in der Zwischenzeit auch ausgemerzt wurden. Aber hier handelt es sich um irgendeine Art von Reptil, irgendeine Art von Drachen, irgendeine Art von Schlange. Im Neuen Testament wird Satan, interessanterweise, wenn ihr aufschlagen wollt, Offenbarung Kapitel 12, Vers 9, sowohl Schlange als auch Drachen bezeichnet. Und im Hebräischen würde er sowohl Nachash als Tanin genannt werden. Manchmal ist er also ein Drachen und manchmal eine Schlange. Und wir müssen schlussfolgern, dass wir nicht genau wissen, was es war. Wir können es nicht sagen. Es ist irgendeine Art von Reptildrachen. Das ist alles, was wir wirklich wissen über dieses Tier. Aber diese Schlange wird hier an dieser Stelle in unserem Text mit anderen Tieren verglichen. Seht einmal Vers 1 an. Sie war listiger als alle Tiere des Feldes. Nun, das deutet darauf hin, dass dieses Tier auch wirklich zum Tierreich gehörte. Es handelte sich nicht um irgendeine einzigartige Schöpfung. Es handelt sich nicht um irgendein einzigartiges Tier. Es handelt sich hier um ein tatsächliches Tier. Es ist Teil dessen, was Gott in Kapitel 1, 24 bis 28 geschaffen hatte, worauf er sich auch wieder in Kapitel 2, 19 und 20 bezog. All die verschiedenen Tiere des Feldes, die Gott geschaffen hatte. Und dieses Tier war eines davon. Es ist ein tatsächliches, es ist ein physisches Tier. Es ist ein echtes Tier. Aber, Leute, es war kein Tier, das wir heute kennen. Es ist ein Reptil, das noch nicht verflucht worden war. Was auch immer dieses Tier ist, es endete schließlich in einem Zustand, wo es nach dem Fluch auf dem Bauch kriechen und Staub essen musste. Und es liegt nahe, dass wir dabei an eine Schlange denken. Irgendeine Art von sprechenden Reptil, also höher und anders, als wir uns eine Schlange vorstellen. Es handelt hier sich offensichtlich nicht einfach um irgendein gewöhnliches Reptil, denn dieses hier spricht. Nun, es gibt Kommentatoren, die glauben, es muss eine Menge von sprechender Tiere im Paradies gegeben haben, aber Leute, die Bibel sagt nichts davon. Gar nichts. Die Bibel sagt nichts über sprechende Tiere. Nun könnt ihr sagen, ach, was ist mit der Eselin von Bileam? Nun, diese Eselin hatte noch nie ein Wort gesagt, bis Gott bei einer Gelegenheit durch sie sprach. Aber es gab keine sprechenden Tiere, Leute. Es gibt sonst keine sprechenden Tiere im Garten Eden. Nun, es gab sicherlich Wunder im Garten Eden. Und ich denke, Adam und Eva entdeckten immer noch die Wunder. Und so scheint Eva nicht einmal schockiert zu sein, als dieses Reptil angelaufen kommt und ein Gespräch beginnt. Ja, es kommt angelaufen. Die Schlange hier ist anders, denn sie sagt zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Und dieses Tier kennt Gott. Dieses Tier hat eine Persönlichkeit. Dieses Tier spricht mit Intelligenz. Dieses Tier hat einen verschlagenen und heimtückischen, bösen Verstand. Hey, ich sag euch eins. Dies ist keine Fabel. Gott oder Mose sagt hier nicht, oh, ich werde mir kurz eine Geschichte ausdenken, um zu veranschaulichen, was die Sünde oder wie die Sünde entstand. Nee, das steht da nicht. Es ist keine Fabel. Dies ist keine Legende mit einer Moral. Da ist keine Moral. Und wenn es eine Fabel ist, wie verflucht man dann eine Fabel in Vers 14? Das ist ein bisschen schwierig, oder? Gott verfluchte die Schlange. Das ist keine Fabel, Leute. Es ist keine Legende. Es ist kein Gleichnis. Und manche Menschen sagen, es wäre ein Gleichnis mit einer Moral. Aber bitte, was ist die Moral? Es gibt keine. Und etliche jüdische Rabbiner sagen, dass die Schlange nicht wirklich zu Eva sprach, sondern dass der Verfasser Moses eine Schlange als Symbol für die bösen Impulse verwendete, die sich ins Herz Eva entwickelten. Wirklich? Das ist also einfach eine symbolische Art, sich auf die Dinge zu beziehen, die in Evas Kopf vor sich gingen? Wirklich? Warum hat Gott dann das Reptil verflucht? Und wo steht das, bitteschön? Man muss sich wirklich fragen, warum können Menschen die Bibel nicht einfach für das akzeptieren, was sie sagt? Sie war im Garten, Eva war im Garten und eines Tages kam ein Reptil zu ihr und sagt, hallo, hallo. Glaubst du wirklich, dass Gott etwas gesagt hat, dass wir nicht von diesem Baum essen sollen? Ja. Und es war so überzeugend, dass Eva anscheinend nicht einmal zögerte, sondern sich sofort auf dieses Gespräch einlässt. Und sie sagt, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Und schon steckten sie mitten im Gespräch. Wisst ihr was? Ich denke, es ist genau so geschehen, wie es hier steht. Ganz genau so. Und wenn es nicht so geschehen ist, dann können wir dem Wort Gottes nicht mehr vertrauen. Aber dann kommt nicht an und sagt mir, ihr glaubt Gottes Wort, wenn ihr das nicht glaubt. Dann könnt ihr andere Dinge auch nicht glauben. Diese Kreatur war nicht wie die anderen Kreaturen. Achtet noch einmal auf Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Wir haben hier also ein Reptil, und wir reden hier nicht davon, dass Schlangen raffinierter sind als andere Tiere. Das ist nicht der Punkt hier. Schlangen sind nicht raffinierter als irgendwelche anderen Tiere. Listig bedeutet subtil, schlau, intelligent und weise. Nun, Schlangen sind nicht besonders kluge Tiere. Habt ihr jene kluge Schlange getroffen? Ein kluges Reptil? Subtil und schlau? Nein. Sie sind genauso wenig subtil und schlau wie irgendein anderes Raubtier. Listig und schlau bezieht sich hier auf den Charakter von der Schlange. Er vergleicht hier auch Schlangen nicht mit Kühen zum Beispiel oder Schlangen mit Löwen oder Schlangen mit irgendetwas anderem. Er vergleicht dieses Reptil mit anderen Tieren und sagt, dass dieses weiser ist als alle anderen Tiere. Schlangen sind tatsächlich erstaunliche Geschöpfe, gar kein Zweifel, aber hier handelt es sich um ein listiges, subtiles, heimtückisches und böses, verdorbenes, einzelnes Tier, weil es von einer übermenschlichen Intelligenz benutzt wird, weil es von satanischer Macht ergriffen wird. Und hört mir gut zu, hier ist ein Tier mit einer Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit in diesem Tier kannte die Auswirkungen der Entscheidung, die Adam und Eva treffen würden. Adam und Eva hatten keine Ahnung. Sie wussten nicht, was geschehen würde, als sie diese Entscheidung trafen. Sie haben zwar ein paar Worte gehört, aber die hatten keinerlei Möglichkeit, das nachzuvollziehen, was das bedeuten würde. Seht ihr, als Satan erstmals diese Entscheidung traf, tat er das, weil er sich sagte, ich will Gott gleich sein. Und er fand heraus, dass er Gott sofort so unähnlich wurde, wie das nur möglich ist. Gott ist heilig und Luzifer wurde verdorben. Und er sagt zu Eva, siehst du, der Grund dafür, warum Gott nicht will, dass du davon isst, ist, weil du dann so werden wirst wie Gott. Er führt sie durch dasselbe Szenario, aber er weiß genau, welche Auswirkungen das haben wird. Er versteht die Aspekte der Fortpflanzung nicht, aber er versteht durchaus, dass sie, wenn sie sündigen, genau dasselbe erleben werden, was ihm widerfahren ist. Der Wunsch, Gott gleich zu sein, wird zur Realität, Gott so unähnlich wie möglich zu sein. Und Eva fand heraus, dass sie dachte, sie könnte Gott gleich sein und endete in derselben Situation, Gott ebenso unähnlich zu sein, wie das nur möglich ist. Das ist hier eine sehr subtile Schlange. Das ist eine Schlange, die Gott hasst. Das ist eine Schlange, die verärgert ist über die Umstände, in denen sie sich befand. Dieser Satan, dieser Drache, diese Schlange. Er will diese wunderbare neue Schöpfung für sich haben. Er muss sie haben. Satan muss die Schöpfung von Adam und Eva betrachtet haben. Und das ist nicht etwas, was ihm je zuvor begegnet war. Denn Engel pflanzen sich nicht fort. Diese hier vermehren sich und bevölkern die Erde, füllen die Erde wieder auf. Er wollte die Souveränität über diese Geschöpfe sofort an sich reißen. Es gibt für mich immer wieder etwas Besonderes zu sehen, wenn ich in ein Zoo gehe, muss ich immer wieder staunen. Aber stellt euch einmal vor, wie Engel in diesen ersten Tagen durch den Garten Eden wandelten. Was für wunderbare Dinge Gott geschaffen hatte und was es für sie dort alles zu sehen gab. Der heimtückische und verdorbene Satan und seine anderen Lakaien wollten all das herunterziehen und die Bosheit und das führt zu diesem Szenario. Diese Persönlichkeit, diese böse Persönlichkeit hatte mehr natürliche Kenntnisse. Er kannte das Verbot, er wusste, was Gott gesagt hatte, esst nicht von diesem Baum, aber er behauptete nicht nur zu wissen, was Gott gesagt hatte, sondern er behauptete auch mehr als Eva zu wissen. Er behauptet mehr als Eva zu wissen. In Vers 4 sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Ich weiß mehr als du. Glaubst du, ihr werdet sterben? Nein, ich weiß mehr als du. Er behauptet mehr zu wissen, als Eva weiß. Seine Gedanken sind eindeutig moralisch verdorben. Schlangen haben normalerweise keine moralischen Gedanken. Reptilien haben keine moralischen Gedanken. Sie können keine moralischen Urteile fällen. Das hier ist eine Kreatur, die ihrem Ziel nach böse ist, böse und gottfeindlich gesinnt ist, böse und dem Menschen feindlich gesinnt. Und er bietet Eva die Verheißung von unvergleichlichem Segen an. Was könnte besser sein, als Gott gleich zu sein? Aber er weiß, wenn man versucht, wie Gott zu sein, führt das zur Schande, Erniedrigung, Kummer und Verdammnis. Und er weiß das bereits, weil er das selbst erfahren hat. Die Tatsache, dass er verflucht wurde, deutet darauf hin, dass er ein verantwortliches, moralisches Wesen war. Also keine gewöhnliche Schlange. Und wer war diese Kreatur? Wer war das? Und geht einmal zum Ende eurer Bibel und es ist toll, dass wir den gesamten Ratschluss heranziehen können. Deshalb brauchen wir immer den ganzen Ratschluss. In 1. Mose 3 wird übrigens nichts mehr über Satan gesagt. Also gehen wir an das Ende der Bibel. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9 findet ihr diese beiden Begriffe, die quasi aus dem Hebräischen entliehen wurden, wo er im Alten Testament als Nachash und Tanin bezeichnet wird, was sowohl Schlange oder Reptil und Drachen bedeutet. Und Vers 9 heißt es, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Hier ist die Bezeichnung sehr deutlich. Wer ist die Schlange? Wer ist dieser Drachen? Wer ist der ursprüngliche Alte, der die ganze Welt täuscht? Es ist niemand anders als der Teufel und Satan. Er wird hier sehr deutlich identifiziert. Schlagt einmal Kapitel 20 auf und Vers 1, Offenbarung 20 und Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte einen Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Hier ist es nicht problematisch zu identifizieren, wer das ist, denn er wird ganz am Ende identifiziert. Als es Zeit ist für Gott, die Führung zu übernehmen und Satans Machenschaften ein Ende zu setzen. Er ist eine Schlange oder ein Drachen, die Kombination der beiden Worte, die im Neuen Testament verwendet werden, zusammen mit den beiden hebräischen Worten, die mehr oder weniger synonym verwendet werden, weist darauf hin, dass es sich nicht nur um irgendeine Schlange handelt, sondern um eine Art Reptil, das einerseits als Schlange und andererseits als Drachen bezeichnet werden könnte. Der Unterschied, dass wir bei einer Schlange an eine Kreatur ohne Beine denken und bei einem Drachen an eine Kreatur mit Beinen. Er ist wahrscheinlich irgendeine erstaunliche Kreatur, zu der wir in der geschaffenen Welt heute keinerlei Vergleich haben. Es gibt einen Kommentar im Neuen Testament an zwei Stellen zu 1. Mose 3. 1. Mose 3 wird da kommentiert und das könnt ihr auch aufschlagen in 2. Korinther 11. Diese Stelle gibt uns auch weitere Verständnishilfe, wer diese Schlange ist. Und das bestätigt auch die Wahrheit dieser Schilderung. In 2. Korinther 11, 3 sagt Paulus, ich fürchte aber, es könnte womöglich so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Hier wird Bezug genommen. Hier steckt derselbe Gedanke der List. Hier sind wieder die Schlange und Eva. Ja. Dies ist eine Bestätigung der Schilderung des Alten Testaments durch das Neue Testament. Es ist keine Legende, es ist keine Fabel, es ist kein Gleichnis, es ist ein wahrer Bericht. Die Schlange verführte Eva mit ihrer List und das bestätigt und kommentiert einfach das, was wir in 1. Mose 3 lesen. Und die zweite Stelle ist in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. 1. Timotheus 2, Vers 13. Dort wird das Muster dessen, was im Garten Eden geschah, durch das Neue Testament bestätigt. 1. Timotheus 2, Vers 13. Adam wurde nicht verführt. Okay, vergesst nicht, dass es nicht Adam war, der verführt wurde. Wer wurde verführt? Eva wurde verführt. Eva wurde verführt und Adam sagte, okay, wenn du das tust, mache ich das auch. Und er schloss sich ihr einfach an. Ja? Eva lässt sich verführen und er, wie so ein Dackel hinterher, macht mit. Ja, das bestätigt die Geschichte genauso, wie sie in 1. Mose erscheint. Das Neue Testament identifiziert für uns hier also sehr deutlich, wer die Schlange war und bestätigt die Verführung durch den Teufel. Nun, was können wir sagen, um all dies zusammenzufassen? Die Persönlichkeit des Reptils wird in 1. Mose 3 nicht identifiziert. Aber wir können diese kennen, denn es steckt eine echte Persönlichkeit darin, die gottfeindlich gesinnt ist, die Gottes Wort und Gottes Charakter in Frage stellt, die Gott anficht und sagt, Gott will nicht, dass ihr alles wisst, was er weiß, weil er im Prinzip egoistisch ist. Und hier sehen wir also eine Persönlichkeit, eine heimtückische, eine bösartige, boshafte Persönlichkeit, die Gott feindlich gesinnt ist, die dem Menschen feindlich gesinnt ist, weil er die Menschheit in denselben erbärmlichen Zustand stürzen will, in dem er sich selbst befindet. Er geht nicht zu Eva und sagt, was auch immer du tust, Eva, sei Gott nicht ungehorsam. Das wäre schön gewesen, aber das war nicht so. Was immer du tust, Eva, versuch nicht wie Gott zu sein. Ich bin ein lebender Beweis dafür, dass es eine schlechte Entscheidung ist. Das tut er nicht. Es steckt überhaupt nichts derartiges in Satan. Er ist verdorben, er ist heimtückisch, vom Scheitel bis zur Sohle, innerlich und äußerlich, sofern diese Begriffe sich auf ein geistliches Wesen anwenden lassen. Er strebt nur nach dem Bösen. Und er hat es eilig, die Menschen zu zerstören durch Sünde. Er will zerstören. Er ist verführerisch, er lügt, er ist verdorben, er ist ein Mörder. Er will den Tod nicht nur aller Engel herbeiführen, die mit ihm gegangen ist, sondern auch den Tod der gesamten Menschheit. So mächtig er auch ist und so verdorben er auch ist, so böse er auch ist, hört mir gut zu, so ist er doch unter Gottes souveräner Kontrolle. Er kann Eva nicht dazu bringen, zu sündigen. Diese Macht hat er nicht. Und ich möchte noch etwas sagen. Der Teufel kann euch nicht dazu bringen, zu sündigen. Er kann euch nicht dazu bringen, zu sündigen. Versteht ihr das? Er kann euch nicht dazu bringen, Böses zu tun. Wenn ihr sündigt, dann tragt ihr die Verantwortung. Dann trag ich die Verantwortung. Er hat nicht die Macht, euch dazu zu bringen, zu sündigen. Er hat nicht die Macht, Eva dazu zu bringen, zu sündigen. Sie sündigte aus freien Stücken. Und Adam und Eva tragen die uneingeschränkte Schuld für ihre Sünde. Er ist eine heimtückische Macht. Aber er untersteht Gottes souveräner Kontrolle. Wie wir wissen, können wir das besonders aus dem Leben Hiobs sehen. Er untersteht der souveränen Kontrolle Gottes. Seine Macht hat Grenzen. Gott gibt ihm einen gewissen Spielraum, über den er nicht hinausgehen darf. Und eines der Dinge, in denen er eingeschränkt ist, ist seine Macht. Er ist nicht allmächtig. Er dachte wohl, er könnte wie Gott sein, aber wisst ihr was? Er ist nicht allwissend. Er ist nicht allmächtig. Er ist nicht allgegenwärtig. Und er ist nicht unveränderlich. Er ist nicht souverän, er ist überhaupt nicht wie Gott. Er ist so vollkommen Gott unähnlich, wie es nur irgendwie sein kann. Er bekam nicht das, was er wollte. Und es ist, wie Martin Luther es sagte. Er sagte, der Teufel ist der Teufel des Herrn. Er agiert im Rahmen der souveränen Ziele Gottes, um die Dinge zu erreichen, die Gott in seiner eigenen ewigen Entscheidung für die Errettung der Sünder, die Verdammung der Sünder und den ultimativen Sieg und die Zerstörung des Bösen vorherbestimmt hat. Das primäre Wort für ihn, der primäre Name für ihn ist Satan. So ist er in Offenbarung 12, Vers 9, 20, Vers 2 und auch im Alten Testament genannt. Und Satan ist das Wort Feind oder Widersacher, bedeutet es. Er ist Gottes Feind und ist der Feind der Menschen. Er könnte als der Feind bezeichnet werden mit einem bestimmten Artikel, der Feind. Und der Feind als Mittel, um ihn zu identifizieren, wird zu seinem Eigennamen. Er ist nicht mehr der Feind, er ist ein Feind namens Satan. Er ist der Feind Gottes und der Feind der Menschen. Und abschließend in 2. Korinther 2, 11 lesen wir, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr euch mit diesen Absichten auskennt und befasst und wisst, wie er arbeitet. Denn nur so sind wir in der Lage, der listigen Schlange in unserem Leben zu widerstehen. Lasst uns zusammen beten.